An Monsieur Georges Perec, Rue de Quatrefages, Nummer 5, Paris, 5. Arrondissement, 13. Februar 1966. Lieber Herr Perec, um mich kurz vorzustellen, im Oktober hatte mir der Stahlberg Verlag Ihr Buch Les Choses zu lesen gegeben und mich gefragt, ob ich es übersetzen wolle. Nach der Lektüre habe ich mit Freude zugestimmt. In der Zwischenzeit habe ich mit meiner Übersetzung begonnen, habe mehrere Fassungen geschrieben und bin im Begriff, sie auszuarbeiten. Nun hat sich herausgestellt, dass noch einige Punkte zu klären sind und ich finde, die beste Lösung ist, sie mit dem Autor zu klären.
Und vergiss die Badehose nicht. Über die Korrespondenz zwischen Georges Perec und Eugen Helmlé 1966 bis 1982. Feature von Tilla Fuchs.
Darf ich mir also erlauben, Ihnen meine Fragen zu stellen, um Übersetzungsfehler weitgehend zu vermeiden? Hier sind sie. Seite 11, sechste Zeile von unten, ein Portolan. Laut Larousse ein Buch, in welchem die Seehäfen verzeichnet sind. Ich finde es seltsam, dass ein Buch die ganze Länge einer Wand einnehmen kann, wie es in Les Choses heißt. Ich nehme an, dass es sich eher um eine Landkarte handelt. Seite 13, ungefähr in der Mitte, ein Valet aus Holz und Kupfer. Und aus welchem Buch stammt eigentlich das Zitat von Karl Marx am Ende des Textes? Darf ich hoffen, eine Antwort zu erhalten? Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viele Umstände gemacht. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, Eugen Helmlé.
1966 ist Georges Perec in Frankreich bereits ein bekannter Autor. Sein erster Roman, Les Choses, der im Jahr zuvor erschienen war, hat den Prix Renaudot gewonnen. Die Dinge, so wird das Buch in Eugen Helmlés Übersetzung heißen, erzählt eine Geschichte der 60er Jahre. Sylvie und Jérôme, ein junges Pariser Paar, das in der Werbebranche tätig ist, sucht den Sinn des Lebens jenseits der Dinge. Aber immer wieder werden die beiden zurückgeworfen auf materielle Güter, Geld und die unstillbare Sehnsucht nach ein bisschen Luxus. Der Autor und Übersetzer Eugen Helmlé im Jahre 1969, hier zusammen mit Georges Perec zu hören während einer Lesung in Saarbrücken.
Ou bien, il poussa la porte d'un petit restaurant et avec une joie presque rituelle, il se laissait pénétrer par la chaleur ambiante, par le cliquetis des fourchettes, le tintement des verres, le bruit feutré des voix, les promesses des nappes blanches.
Oder sie stießen die Tür eines kleinen Restaurants auf und ließen sich mit fast frommer Freude von der Wärme, dem Geklapper der Gabeln, dem Klingen der Gläser, dem gedämpften Lärm der Stimmen, den Verheißungen der weißen Tischtücher durchdringen. Und alle diese Dinge, das weiße Tischtuch aus grobem Leinen, der blaue Fleck eines Päckchen Chidans, die Steingutteller, die etwas schweren Bestecke, die Stielgläser, der Weidenkorb mit dem frischen Brot, bildeten den immer neuen Rahmen eines fast aus den Eingeweihten kommenden Vergnügens an der Grenze der Erstarrung.
Composait le cadre toujours neuf d'un plaisir presque viscéral à la limite de l'engourdissement.
Helmlé bekommt Les Choses zum ersten Mal auf der Frankfurter Buchmesse 1965 in die Hände. Er ist auf Anhieb begeistert. Gerade hat Helmlé, gemeinsam mit dem saarländischen Autor Ludwig Harig, ein Werk des französischen Autors Raymond Queneau ins Deutsche übersetzt. Queneau ist Mitglied und Mitbegründer der Oulipo, der Werkstatt für potenzielle Literatur, von der noch die Rede sein wird. Wie er arbeitet auch Georges Perec mit Contraintes, literarischen Strukturregeln, wie sie der oulipotistischen Literatur zugrunde liegen. Er liebt Neologismen und Wortkompositionen, Begriffe wie Lumpentapirat oder Antipodist. Und die bereiten dem engagierten Übersetzer aus dem saarländischen Sulzbach einiges Kopfzerbrechen. Doch Perec beantwortet seine Fragen ausführlich. 10 Tage später trifft der Brief aus Paris ein.
An Herrn Eugen Helmlé, Pestalozzi-Straße 54, 6603 Sulzbach, Saar. Lieber Herr Helmlé, um Ihnen zunächst einmal zu antworten, Seite 11, un portulan, eine alte Landkarte, auf der die Küsten und die wichtigsten Häfen verzeichnet sind. Seite 13, Valet, eine Art Kleiderständer mit einem Bügel für Jacke und Hose, einer Ablage, einem Schuhhalter etc. Der Satz von Marx scheint nach umfangreicher Recherche gar nicht von Marx zu sein. Ich habe ihn bei Eisenstein gelesen, der ihn Marx zuschreibt, in Propos d'un cinéaste, in dem Kapitel, das der Kunst des Filmschnitts gewidmet ist. Verschiedene Fachleute glauben, dass er von Hegel oder Plechanow stammt, wenn nicht von Eisenstein selbst, der keine Quelle angibt. Vielleicht ist die deutsche Ausgabe von Eisenstein eindeutiger. Sonst schreiben Sie Eisenstein darunter. Darüber hinaus würde mich interessieren, ob Ihnen die 20 bis 30 Zitate aus der Education Sentimentale aufgefallen sind und ob Sie sie berücksichtigt haben. Ansonsten, glaube ich, müssten Sie eine gute deutsche Übersetzung von Flaubert zur Hand nehmen. Und ich werde Ihnen die noch nicht vorbereitete Liste der Zitate geben. Herzliche Grüße und bis bald, Georges Perec.
Georges Perec fertigt sogar eine Zeichnung vom Col Boutonnant, dem geknöpften Kragen, und von einer arabischen Kaffeekanne an. Er ist überzeugt, einen Übersetzer getroffen zu haben, der das Spiel mit der Sprache ebenso sehr liebt wie er selbst. Vokabeln, Wendungen und Beschreibungen bilden anfänglich den Hauptgegenstand des Briefwechsels. Aber auch die Zeichnung spielt in der Korrespondenz zwischen Perec und seinem Übersetzer immer wieder eine Rolle. Einige Jahre später, im Sommer 1972, die beiden Männer duzen sich bereits und sind befreundet, schreibt Hemley:
Lieber Georges, könntest du mir vielleicht eine Zeichnung zum Kartoffelkessel anfertigen, die die Struktur und Methode offenlegt, nach denen das Hörspiel aufgebaut ist? Bis bald. Liebe Grüße, Eugen.
Georges Perec skizziert Begriffe und Situationen, malt Hörspielmanuskripte mehr, als dass er sie aufschreibt. Heute kann man in Frankreich teure Faksimile-Editionen seiner Manuskripte kaufen, deren Ränder bedeckt sind mit Zeichnungen. Wenn Georges nicht Schriftsteller geworden wäre, dann hätte er gemalt, meint Lili.
Il était petit, mais je me rappelle des cahiers de dessins multiples qu'il faisait tout le temps.
Ich erinnere mich, dass er immer Hefte voller Zeichnungen mit sich herumgeschleppt hat. Da war er noch sehr klein. Er kritzelte permanent. Etwas trieb ihn. Ich weiß nicht was.
C'est quelque chose qui le poussait. Je ne sais pas pourquoi.
Ella Bienenfeld, Perecs Cousine, genannt Lili.
C'est partout. Il aurait pu être poussé vers la peinture de la même manière.
Er hätte genauso gut zur Malerei getrieben werden können, aber er schrieb. Und der Grund dafür war tief in ihm verborgen. Seine Manuskripte sind wundervoller Zeichnungen. Er hatte das Zeichnen einfach im Blut, als wollte er damit seinem Schreiben eine Rüstung geben, einen Panzer.
C'est pour donner une armure à ce qu'il veut faire.
Ella Bienenfeld streift mit dem Rollator durch ihre Pariser Wohnung, vorbei an einem breiten Bücherregal, in dem nur Bücher von Georges Perec stehen, in den unterschiedlichsten Sprachen. Manche hat sie 3 oder 5 Mal. Ella Bienenfeld ist vor einem Foto stehen geblieben. Es zeigt Georges Perec, schreibend oder zeichnend, über einen Tisch gebeugt. Obwohl Ella Bienenfeld Georges Perecs Cousine ist, nannte der Autor sie oft meine Schwester oder liebevoll Lili.
Ich habe ihn niemals verlassen, von Baby an bis zu seinem Tod. Aber zwischendrin gab es Phasen, in denen wir nicht viel Kontakt hatten.
Als Perec 1982 im Alter von 46 Jahren an Lungenkrebs stirbt, wird Lili die Verwalterin seiner Werke.
Diese Verantwortlichkeit, das Wort ist schon richtig, die erschreckt mich manchmal. Es ist eine schwere Aufgabe, die mir Angst macht.
Auch um die Korrespondenz zwischen Perec und Hemley muss Lili sich kümmern. Im Herbst 2011 tauchen die knapp 200 Briefe auf, die sich der Autor und sein Übersetzer zwischen 1966 und 1982 geschrieben haben. Perec ist seit 30 Jahren tot. Sein Sulzbacher Freund ist 2000 an einem Herzinfarkt gestorben. In Hemleys Arbeitszimmer stößt seine Witwe Margret auf die Briefe aus Frankreich. Im Perec-Archiv in Paris findet sich die Post des Übersetzers aus dem Saarland. Hier in einem Nebenraum der Bibliothèque de l'Arsenal lagern Manuskripte und Briefe, Fotos, Notizen und Zeichnungen. Seit 20 Jahren ist die Association Georges Perec Anlaufstelle für Forscher und Doktoranden, Freunde und Fans des Autors. Im Dezember 2011 werden die Briefe von Perec und Helmlé hier erstmals zusammengeführt. Die Korrespondenz gewährt seltene Einblicke in die kongeniale Übersetzertätigkeit und die Genese von Romanen. Und sie erzählt von einer außergewöhnlichen, nicht nur literarischen Freundschaft.
Je ne sais pas à vrai dire si Perec a eu le temps de connaître d'autres traducteurs de son œuvre.
Ich weiß nicht, ob Perec die Zeit hatte, andere Übersetzer seiner Werke wirklich kennenzulernen. Aber zu keinem anderen hatte er dieselbe Beziehung wie zu Eugen Helmlé. Sie wurden ja dann auch Freunde. Sie haben sich oft getroffen.
Jean-Luc Joly, Sekretär der Georges Perec Gesellschaft.
Eugen Helmlé savait des choses par exemple sur la vie mode d'emploi que Perec n'avait révélé à personne.
Helmlé hat Perec nicht einfach nur übersetzt. Das war eher eine literarische Zusammenarbeit. Ein Beispiel: Sein großer Roman Das Leben, Gebrauchsanweisung, gehorcht drei ulipotistischen Zwängen. Zwei hat Perec der Literaturkritik offenbart, den dritten hat er niemandem verraten, außer Eugen Helmlé. Die Perec-Forscher haben nach seinem Tod Jahre gebraucht, um herauszufinden, worum es sich handelte. Nein, das war schon eine besondere Beziehung, die die beiden verband. Es war weit mehr als ein einfacher technischer Austausch zwischen einem Autor und seinem Übersetzer. Es war eine Freundschaft.
Plus que de confiance, je dirais d'amitié.
In seinen ersten Briefen an Georges Perec, die Eugen Helmlé im Frühjahr 1966 schreibt, nähert er sich dem 10 Jahre jüngeren, aber bereits sehr bekannten Autor vorsichtig, beinahe ehrfurchtsvoll.
Lieber Herr Perec, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Brief. Ihre detaillierten Antworten sind sehr wertvoll für mich gewesen. Was das Zitat von Marx angeht, so habe ich noch nichts herausgefunden. Ich werde mit meinem Verleger darüber sprechen. Außerdem muss ich zugeben, dass ich die Zitate aus Flauberts Education Sentimentale nicht bemerkt hatte. Natürlich ist das sehr wichtig, und ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie mir die Stellen nennen könnten, an welchen die Zitate zu finden sind. Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören. Herzliche Grüße, Eugen Helmlé.
Perec antwortet in legerem Tonfall, beinahe schnippisch.
Lieber Herr Helmlé, ich arbeite gerade am Drehbuch zu einem Film, der aus meinem Buch entstehen soll. Ich habe jetzt keine Zeit, Ihnen zu antworten. Aber rufen Sie mich am 24. März, Donnerstag um 18 Uhr unter POR 8841 an, damit wir ein Treffen vereinbaren können, wenn Sie in Paris sind. Herzliche Grüße und bis bald, Georges Perec.
Doch der lässige Ton täuscht.
Das Erste, was mir Eugen Helmlé erzählt hat, als ich ihn kennenlernte, war, wie schwierig ihre beiden Anfänge waren, wie groß Georges Misstrauen war. Er hat ihm misstraut, weil er Deutscher war, ganz genau. Aber nicht Georges hat mir davon erzählt, sondern Eugen. Ich habe Eugen Helmlé 2-3 Mal in Paris getroffen. Später hat das keine Rolle mehr gespielt. Später haben sie einfach zusammen gearbeitet. Aber am Anfang war da dieses Misstrauen.
In den 20er Jahren emigrieren Perecs Eltern, polnischstämmige Juden, nach Frankreich. 1936 wird Georges in Paris geboren. Dann kommt der Krieg. Der Vater meldet sich freiwillig und fällt 1940. Im besetzten Paris beginnen die Deportationen. Was mit den Juden geschieht, wohin sie gebracht werden, weiß Georges Mutter Sirla, Cécile genannt, nicht. Aber sie ahnt das Schlimmste. 1942 schickt sie ihren 6-jährigen Sohn allein mit einem Zug des Roten Kreuzes in die freie Zone, nach Villard-de-Lans bei Grenoble, zur Familie der Schwester seines Vaters, den Bienenfels. Seinen ursprünglichen Namen, Perec, hat sie in das bretonisch klingende Perec verwandelt.
Sa mère devait le rejoindre, elle l'a pas rejoint.
Seine Mutter sollte eigentlich nachkommen, aber sie ist nicht nachgekommen. Zwischen all den Sätzen, die Georges geschrieben hat, gibt es einen, in dem heißt es, er würde alles dafür geben, um sich daran erinnern zu können, wie seine Mutter ihm mit dem Kamm durch die Haare fährt.
Cécile schafft es nicht in die freie Zone. 1943 wird sie deportiert und stirbt in Auschwitz.
An Herrn Eugen Helmle, Pestalozzi-Straße 54, Sulzbach am Saar, 6603, Deutschland über alles.
In den Briefen an seinen Übersetzer scheint Pereks Misstrauen keine Rolle zu spielen. Es verhindert auch nicht die erste Begegnung der beiden im April 1966 in Paris. Und noch im gleichen Jahr reist Perec zum ersten Mal in seinem Leben nach Deutschland.
Lieber Herr Perec, vielen Dank für Ihren Brief. Ende Oktober passt uns sehr gut, denn da hat meine Frau Urlaub und kann uns was zu futtern machen. Vor einigen Tagen habe ich die erste Besprechung der Dinge gelesen. Sie war unmissverständlich positiv. Bis ganz bald also, herzliche Grüße, Eugen Helmle.
Nach seinem ersten Besuch bei Eugen Helmle im Oktober 1966 fährt Georges Perec regelmäßig nach Deutschland und ist zu Gast im Haus des Übersetzers im saarländischen Sulzbach. Der Backsteinbau, den Eugen Helmle und seine Frau Margret haben bauen lassen, hat große offene Räume und offene Treppen. Eine Glastür führt vom Wohnzimmer direkt in einen Fitnessraum mit Hallenschwimmbad, in dem der Übersetzer unermüdlich trainierte. Andere Treppen führen ins Dachgeschoss. Georges Perecs Reich.
Auf dem Speicher, da geht's in der Treppe hoch und da hat er geschlafen. Dann kam er morgens runter, dann hatte er seine Zigarette schon im Mund.
Margret Helmle, die Witwe des Übersetzers, genannt Eugenie.
Die Zigarette war immer das Erste, dann kam erst das Frühstück.
Margret Eugenie Helmle hat eine verstaubte Flasche aus dem Weinkeller geholt. Ein Pauillac Comtesse de la Lande. Eugen Helmle war ein unermüdlicher Weinsammler. Gemeinsam mit Georges Perec oder allein streifte er stundenlang zu Fuß durch Paris und stöberte Weinhandlungen auf. Zu Hause in Sulzbach wurde dann zu jedem Wein ein entsprechendes Menü gekocht. Eugen, der den Beruf des Konditormeisters von seinem Vater erlernt hatte, war ein vorzüglicher Koch, erzählt seine Witwe und nimmt ein Foto von der Wand.
Das habe ich sogar rahmen lassen, guck mal. Das Foto habe ich gemacht. Ja, das ist ein nettes. Das bin ich, Georges Eugen. Und das ist der war auch auf dem Sender.
Das Foto ist im Garten aufgenommen, im Sommer. Ein gedeckter Kuchentisch, Georges Perec, Eugen und Margret Helmle und ein Journalist des saarländischen Rundfunks. Perec lacht offen in die Kamera.
Er hat uns gut gefallen als Mensch und er hat ja auch nett ausgesehen und ein Wuschelkopf. Ja, das hatte er. Er war so nett und hat dann irgendwann direkt sofort angefangen zu erzählen und zu erzählen. Also der irgendwann war ja eher ein bisschen zurückhaltender. Und er war so lebendig, er hat schnell gesprochen. Und also ich wusste gar nicht, dass er sich überhaupt wohlgefühlt hat hier in Deutschland. Das hat er sich natürlich auch erstmal gar nicht.
C'était la première fois qu'il allait en Allemagne quand il est allé le voir, mais que c'est peut-être le premier Allemand avec qui il était en contact.
Das war ja überhaupt das erste Mal, dass Georges nach Deutschland fuhr. Eugen war vielleicht sogar der erste Deutsche, mit dem er je Kontakt hatte. Zunächst beruflich und dann freundschaftlich.
Paulette Perec, Ex-Frau und doch Witwe des Autors.
Georges erzählte nicht dauernd von Deutschland, aber natürlich hat er mir erzählt, was mit seiner Mutter passiert ist. Es gab bei ihm diese Ablehnung gegenüber Deutschland und bei mir dadurch auch, bei vielen in unserem Freundeskreis. Das hat lange angehalten. Der Krieg war ja gerade mal 15 Jahre vorbei. Doch bei Eugen haben wir schnell vergessen, dass er Deutscher war. Es war kein Deutscher, der da zu uns kam.
On avait oublié qu'il était allemand, quoi, c'était lui.
Paulette Perec oder Paulette Petras, wie sie mit Mädchennamen heißt, und Georges Perec waren 20 Jahre lang verheiratet. Auch nach ihrer Scheidung 1980 blieben sie in Kontakt, waren sogar Nachbarn. Sie verloren sich auch nicht aus den Augen, als Perec mit der Schauspielerin Catherine Binet zusammenzog, die bis zu seinem Tod seine Lebensgefährtin blieb. Heute kümmert sich die pensionierte Bibliothekarin Paulette um die Georges Perec-Gesellschaft, sortiert Manuskripte und Briefe des Autors, nummeriert Werke und Übersetzungen.
99.
90.
Paulette ordnet ihre eigenwillige Frisur, zwei geflochtene Zöpfe, die sich vorne am Kopf treffen und mit zwei Spänkchen zusammengehalten werden, und fährt mit dem Sortieren und Kopieren von Eugen Hemleys Briefen fort. Ein ziemlich dicker Packen. Hemley hat häufiger geschrieben als Perec. Und die Briefe des Deutschen sind oft länger als die des Franzosen. Die Wände des kleinen hohen Räumchens in der Pariser Bibliothèque de l'Arsenal, die die Georges Perec-Gesellschaft beherbergt, sind mit hohen Regalen bedeckt. Alle Werke von Georges Perec finden sich darin. Les Choses auf Englisch, Norwegisch, Japanisch und natürlich auch in der Version von Eugen Hemley. Perec ist der meist übersetzte französische Autor der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Daneben in einer Ecke ein schmales Bändchen mit einem sehr langen Titel. Quel petit vélo au guidon chromé au fond de la cour?
Lieber Herr Hemley, natürlich bin ich einverstanden, einige Tage zu Ihnen zu kommen, um an der Übersetzung des Petit Vélo zu arbeiten. Hat denn der Limes Verlag schon angenommen? Herzlich, Ihr Georges Perec.
Lieber Herr Perec, ich habe inzwischen eine zweite Version des Petit Vélo erarbeitet, sodass wir direkt loslegen können, sobald Sie hier sind. Bis dann. Herzliche Grüße, Eugen Hemley.
Da war ein Kerl, der hieß Karamanlis. Oder sowas in der Art. Karakalb, Karakuh, Karabrut, kurzum Karadingsbums. Auf jeden Fall ein gar nicht alltäglicher Name, ein Name, der einem etwas sagte, den man so leicht nicht vergaß. Er hätte ein abstrakter Armenier der Pariser Schule sein können. Ein bulgarischer Ketscher, ein Großkopfeter aus Mazedonien, kurz, ein Bursche aus dieser Kante, ein Balkaniker, ein Joghurtfresser, ein Slavophile, ein Türke. Aber zur Stunde war er nun mal Soldat, Schütze Arsch in einem Transportregiment in Vincennes. Und das seit 14 Monaten.
Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour, oder, wie es in der Übersetzung von Eugen Hemley heißen wird, was für ein kleines Moped mit verchromter Lenkstange steht dort im Hof, erzählt die Geschichte des französischen Soldaten Karadingsbums, der nicht in den Krieg nach Algerien geschickt werden will. Er bittet seinen Obergefreiten, Henri Polak, und dessen Freunde um Hilfe. Die Art, wie die Geschichte erzählt ist, macht eine eigene Version des Textes im Deutschen notwendig. Perec spielt mit Sprachstereotypen und seltenen Zeitformen, komponiert kunstvolle Bouquets aus Stilblüten und führt den Leser liebevoll an der Nase herum, indem er mit dessen sprachlichen Erwartungen spielt und Weltliteratur verhohnepiepelt.
Und am nächsten Tag, kaum hatte das sanfte Morgenrot mit den Wurstfingern die Lichtelfen nicht ohne Mühe aus dem Bett gezogen, brachte Polak Henri, nur wieder Oberschnäpser beim Transporthaufen, mit der ganzen Geschwindigkeit seiner knatternden, mopedorisierten kleinen Maschine, deren Bremsen gerade erst überholt worden waren, über die peripherischen Boulevards brausend, seinem braven Kumpel Karawitz die gute Nachricht. Nämlich, dass er, Polak Henri und seine Spezies waren wir, an einem der nächsten Tage, an dem er in die Stadt käme, wohlbedacht aber sacht den Arm brechen würden und dass er nachher bloß zu erzählen bräuchte, er sei auf der großen Rolltreppe der Metrostation Notre-Dame auf einer Bananenschale ausgerutscht und dass, selbst wenn man daran zweifeln sollte, die psychotherapeutische Abteilung des Bataillons die Sache in die Hand nehmen wird und dass er für eine Weile seine Ruhe hätte und dass die Franzosen bis dahin ins Meer geworfen sind, Frauen und Kinder zuerst, und dass der Waffenstillstand in der Tasche und der Frieden unterzeichnet ist.
Hemley macht eine Probeübersetzung vom kleinen Moped und schickt sie dem Limes Verlag. Die Reaktion ist verhalten. Er übersetzt weiter, ohne zu wissen, ob sich jemals ein westdeutscher Verlag für das Buch interessieren wird. In der DDR ist die antimilitaristische Farce Kleines Moped bereits 1967 erschienen. Aber nicht in Hemleys Übersetzung.
Lieber Herr Perec, der Verleger, von dem ich Ihnen erzählt habe, hat noch immer keine Entscheidung getroffen. Vielleicht will er erst abwarten, wie sich die Dinge verkaufen. Diese Verleger sind doch alle Krämerseelen. Ich werde die Übersetzung auch dann machen, wenn sich der Limes Verlag am Ende doch nicht für das Buch entscheidet, denn eine solche Arbeit ist von größtem Interesse für mich. Ich grüße Sie herzlich. Bis bald. Eugen Hemley.
Hemleys Übertragung des kleinen Mopeds sollte erst 1970 erscheinen und ist die erste Gemeinschaftsarbeit mit Georges Perec. Des Marchands de Soupe, Krämerseelen, ma femme for à la bouffe, meine Frau macht was zu futtern. Ende 1966 herrscht bereits eine größere Vertrautheit zwischen den beiden Männern. Die Stimmung in den Briefen wird lockerer. Gleichzeitig verrät Helmlés Sprache ein weiteres amüsantes Detail, meint Paulette Perec.
Il parlait très bien le français. Il avait dû le parler justement dans ses expériences au moment de la guerre.
Helmlé sprach sehr gut Französisch. Das war schon lustig, ihm zuzuhören, weil er so viele Argotwörter gebrauchte, die eigentlich schon längst aus der Mode gekommen waren. Dazu ein paar Germanismen und einen leichten deutschen Akzent. Aber er benutzte diesen alten Argot. Das war wirklich lustig.
Lieber Herr Perec, Ende letzter Woche hat mich der Verleger von Limes angerufen. Das kleine Moped gefällt ihm sehr gut und er will sich sofort um die Rechte kümmern. Er hat sogar einen Nachschlag verlangt. Ich habe also bis zur Seite 25 weiter übersetzt, um damit sein Interesse noch zu steigern. Er kriegt seine Extraration mit der nächsten Post. Es grüßt Sie herzlich, Eugen Helmlé.
Das französische Wort Rabiot, Nachschlag, das Helmlé verwendet, ist ein umgangssprachlicher Begriff, der ursprünglich der Militärsprache des 19. Jahrhunderts entstammt. Spätere Briefe unterschreibt der Übersetzer gern mit «Je te serre la pince», etwa «Ich schüttel dir die Flosse». Helmlé, der sich so sehr für das antiquierte Argot begeisterte, dass er sicher während seiner Zeit als Konditor in Frankreich in den 50er Jahren aufgeschnappt hatte, besaß ein feines Gespür für die Sprache Perecs. Seine Übersetzungen sind keine bloßen syntaktischen Übertragungen mehr, sondern Wortschöpfungen, eigene Versionen, Entsprechungen mehr denn Übersetzungen. Und je enger Perec sein Schreiben mit den Spielarten der Oulipo verband, desto schwieriger wurde diese Art der Übersetzung für Helmlé.
Paris, 15. März 1967. Lieber Eugen, Queneau hat mich zu einer Versammlung der Oulipo eingeladen. Ich werde Ihnen den Text zeigen, mit dem ich mir das eingebrockt habe. Er ist leider schwer zu übersetzen. Herzlich, Georges.
Ein paar Wochen später ist Perec bereits aufgenommen in den Kreis der Oulipotisten um Raymond Queneau, Italo Calvino und Oscar Pastio. Perec sollte das bekannteste Mitglied der literarischen Gruppe werden. Ein oulipotistischer Autor ist wie eine Ratte, die selbst das Labyrinth baut, aus dem sie zu entkommen sucht. So hat es Queneau einmal ausgedrückt. Die Oulipotisten schreiben in rigorosen Reimen, unterwerfen sich dem Palindrom, dem Anagramm und dem Antireim. Sie erfinden täglich neue Contraintes, literarische Zwänge, die sie ihren Texten auferlegen. Georges Perecs berühmtester Roman ist ein lipogrammatischer. Er heißt La Disparition.
Paris, 13. Februar 1968. Lieber Eugen, bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihnen nicht häufiger schreibe, aber ich arbeite momentan wie ein Bekloppter an meinem neuen Roman, jenem, der nicht ein einziges E enthält. Er heißt La Disparition und die Arbeit daran fasziniert mich.
Dass das fehlende E nicht nur eine oulipotistische Spielerei ist, wird der Literaturkritik erst sehr viel später klar, als Perecs autobiografischer Roman W oder die Kindheitserinnerung erscheint. Er trägt die Widmung für E, französisch pour eux, für sie, die Eltern.
Sulzbach, 18. Februar 1968. Lieber Georges, ich bin sehr gespannt auf Ihren neuen Roman La Disparition.
Es ist ein Roman, den Eugen Helmlé nicht nur ohne den Buchstaben E übersetzen wird, der im Deutschen wie im Französischen der am häufigsten verwendete Vokal ist. Er wird ihn im Sinne des kollektiven Schreibens auch mitverfassen. La Disparition enthält Passagen, die von Bekannten und Freunden Perecs geschrieben sind, darunter ein Text in deutscher Sprache von Eugen Helmlé, ohne E, den er im Frühjahr 1968 an Perec schickt.
Am Nachmittag fährst du durchs Dorf, in Richtung Sportplatz. Vorm Sportplatz fährst du ab. Kurz darauf bist du da, du hältst am Tor, durch das du nicht hindurch kannst, parkst das Auto und blickst dich um. Am Pfad wächst Minzkraut. Dazwischen Gras, frisch, saftig und grün. Du träumst, dass das Haus, von dem du nur das Dach sahst, laubumrankt, groß und mächtig ist. Mit Komfort natürlich. Klo und Bad und Bild im Flur. Dazu Mann und Frau, stolz vorm Kamin.
Lieber Eugen, als ich Ihren Text ins Reine geschrieben habe, habe ich ein E gefunden. Am Pfad wächst Minzkraut, dazwischen Gras, frisch, saftig, grün. Ich habe es entfernt, indem ich das Wort dazwischen gestrichen habe. Aber ich habe Angst, dass der Satz jetzt schräg ist. Es wäre nicht schlecht, wenn Sie Abhilfe schaffen könnten. Aber machen Sie sich keinen Kopf. Ich selbst finde alle 5 oder 6 Seiten E's. Bitte grüßen Sie doch Ihre Frau und Ihre Freunde. Bis bald. Herzlich, Georges.
Sulzbach, Saar, 29. Mai 1968. Lieber Georges, vielen Dank für Ihren Brief. Tut mir sehr leid, dass ein E darin vorkommt. Versteh nicht, wie das passieren konnte. Ich bin das Wort für Wort durchgegangen. Schreiben Sie in der neuen Version: Am Pfad wächst Minzkraut, auch Gras, frisch, saftig und grün. In der Zwischenzeit habe ich einen anderen Text ohne E geschrieben. Das ist wie ein Virus. Porträt Ludwig Harig heißt er. Zum Glück gibt es die Saarländer und ihre Mundart, sonst weiß ich nicht, wie das hätte funktionieren können. Bis spätestens November. Herzlich, Eugen.
Er war enorm präzise, auch in gewisser Weise ehrgeizig. Wenn zum Beispiel der Georges Perec ein Buch geschrieben hat, ein Librogramm, wo ein Buchstabe, also bei dem vom Georges Perec war ein E weg, dann hat er Eugen sich hingesetzt und hat ein eigenes Librogramm geschrieben mit 2 fehlenden Buchstaben.
Werner Klippert, von 1970 bis 1986 Hörspielchef des Saarländischen Rundfunks.
Er wollte in seinem Metier immer das Außerordentliche leisten. Und so war er auch sehr streng mit sich. Er hat also täglich, ist er morgens aufgestanden, hat sich auf seinen Heimtrainer gesetzt und hat gestrampelt und dabei die Zeitung gelesen, um Zeit zu sparen. Und anschließend ist er schwimmen gegangen. Neben dem Heimtrainer hat er ein Schwimmbecken gehabt.
Im Nachtzug nach Lyon heißt der 1993 veröffentlichte Roman Eugen Hemlés, in dem der Autor auf den Buchstaben E verzichtet. 2 Jahre später erscheint Knall und Fall in Lyon, ein Roman, der im ersten Teil ohne E, im zweiten ohne R geschrieben ist. Das ulipotistische Virus war auf Hemlés übergesprungen. Um die deutsche Übertragung von La Disparition fehlerfrei zu schaffen, klebte Hemlés eine umgedrehte Reißzwecke auf die E-Taste seiner Schreibmaschine. Seine 1986 erschienene Übersetzung unter dem Titel Anton Voits Fortgang gilt vielen, nicht nur deutschen Übersetzern, bis heute als Referenzwerk, meint Paulette Perec.
C'était le premier et le maître. Il a beaucoup son travail, il posait toutes les questions.
Hemlés war der Erste und der Meister, kann man sagen. Eugen stellte alle wichtigen Fragen. Die Korrespondenz der beiden ist über weite Strecken ein fundierter technischer Austausch. Andere Übersetzer schickte Georges zu Eugen. Er ist der Vater aller Übersetzungen.
Stopp. 172. Permutation mit 4 Wörtern nach Ludwig Harig. Ruh, Wald, Vögelein, Schweigen.
Es ruht der Wald, die Vögelein schweigen. Es waldet das Vögelein, das Schweigen ruht. Es vögelt das Schweigen, die Ruhe waldet. Es ruhen die Vögelein, das Schweigen waldet. Es vögelt das Schweigen, der Wald ruht. Es schweigt der Wald, die Ruhe Vögel. Es waldet die Ruhe, die Vögelein schweigen. Es
Wie Vögel, unverzichtbar Hemlés für Perec geworden war, zeigt sich, als der Autor mit einem neuen Genre zu experimentieren beginnt, dem Hörspiel.
Ende des Protokolls Nummer 1. Bitte aufnehmen.
Angeregt hatte ihn der Übersetzer.
Aufgenommen. Aufgenommen. Aufgenommen.
Lieber Georges, gerade hatte ich ein Gespräch mit dem Chefredakteur der Hörspielabteilung von Radio Saarbrücken. In meinem letzten Brief hatte ich ja bereits erwähnt, dass Sie sich mit Ihren Inszenierungen einen gewissen Namen gemacht haben. Ihr Problem sind die Autoren. Wenn Sie Interesse haben, für Radio Saarbrücken zu schreiben, dann könnten Sie sich vor Ort einige Beispiele anhören und sich das Prinzip erklären lassen. Natürlich behalten Sie die Autorenrechte. Was meinen Sie? Herzliche Grüße. Eugen.
Lieber Eugen, die Idee, l'idée, the idea, wäre ein innerer Monolog mit mehreren Stimmen, vorzugsweise stereophon. Was spricht und nicht etwa derjenige oder diejenigen, die sprechen, ist eine riesige elektronische Maschine, Ordinateur, Computer, IBM. Diese Maschine, the Machine, la Machine, löst alle Probleme. Man füttert sie mit Elementen, die sie liest und analysiert. Sie gibt Antwort, sie verfügt über Gedächtnisspeicher, eine Sprache, eine Syntax. Sie spricht mehrere Fremdsprachen, sie übersetzt. Sie rezitiert Kafka, wenn man ihr Kafka zu lesen gibt, und Pange, wenn man ihr Pange zu lesen gibt. Sie trifft Entscheidungen, kontrolliert, organisiert, komponiert, befiehlt, berechnet, antwortet, warnt.
Die Maschine basiert auf einer sprachlichen, von Perec vorgegebenen Variation des Gedichts Wandrers Nachtlied von Johann Wolfgang von Goethe. Bis heute ist die Maschine eines der meistgesendeten Hörspiele der ARD.
Das ist eine hervorragende dramaturgische Idee. Ich habe gesagt, das müssen wir unbedingt senden, das haben wir dann auch gesendet. Und ich wusste also genau, wenn ich jetzt nach Saarbrücken komme, werde ich sehen, dass ich mit diesem Auto arbeiten kann. Einen Computer direkt auf ein Sprachstück anzusetzen. Für mich ist dieses Aufeinanderprallen von Mathematik und Poetensprache so etwas wie eine Kernspaltung. Ja? Nie ein besseres Hörspiel geschrieben worden in dieser Machart wie die Maschine. Und man soll ihm den Jahrhundertpreis geben für experimentelle Hörspielmacher.
Stop. 224 in Javanisch. Jede Silbe wird mit dem Anlaut W wiederholt.
Ü wübewer alwalleven gi wipfewillen i wist rovu. I win alwalleven wi wipfewillen spüwüre bist du wu kauwaum alweineven hauwauch. Die wie für wögewelei wein schwabeigewen i wim wawaldewe, wawarteve nu wur wawaldewe rovuhe bist du wu auwauch.
Stowop. Dritte Gruppe.
Von Perec stammte die Grundidee zur Maschine, sozusagen die Hardware. Helmleh war es hingegen, der die Variationen des deutschen Gedichts nach den Vorgaben des Franzosen durchdeklinierte. Doch wer kann nun eigentlich die Autorenschaft für sich beanspruchen?
Also ich würde sagen, beide. Das war bei allen Stücken so. Die sind alle, auch das Konzertstück und so weiter, alle Stücke sind von einem Grundriss, den der Georges geliefert hat und genau besprochen hat mit dem Eugen, sind die Stücke vom Eugen geschrieben worden.
Lieber Georges, ich benutze diesmal eine Schreibmaschine, nicht nur um leserlicher zu sein, sondern auch um in der Stimmung unserer Thematik zu bleiben. Die Hörspielbeispiele, die Sie uns geschickt haben, haben uns alle begeistert. Ludwig Harig findet, dass das ein typisches Modell des neuen Hörspiels ist, und er ist ein bisschen eifersüchtig. Er wäre gern selbst auf die Idee gekommen. Kamps war völlig fertig. Er bittet mich, ihm das Urmanuskript zu überlassen, damit er damit die Wand seines Zimmers schmücken kann. Hostnich fand es verrückt und wunderbar und wie geschaffen dafür, sein Prestige zu vergrößern.
Konzertstück für Orchester
und Sprecher.
Ein Stereo-Hörspiel
mit Musik von Philippe Drogos.
Auf einen Text von Georges Perec.
Aus dem Französischen übersetzt von Eugen Helmleh. 4. Das Konzert.
In den kommenden Jahren musste sich das gesamte Hörspielteam des Saarländischen Rundfunks nicht nur auf einen neuen Typus Hörspiel, sondern auch auf eine andere Arbeitsweise einstellen, erinnert sich Werner Klippert.
Ja, ich guckte vom Regieraum bzw. vom Cutterraum rein. Drin saßen die drei Macher. Oder das waren teilweise sogar vier. Der Schenk als Regisseur, der aber im Grunde genommen nur einer von drei Regisseuren war, und der Drogos, der Georges Perec und der Eugen Helmleh, und die führten gemeinsam Regie. Das heißt, so die Anweisungen gab zwar der Schenk, aber wenn was zu meckern war, dann sagte der Georges Perec etwas, aber ganz knapp und genau, das muss so und so, so sein. Das heißt, es waren immer mindestens drei. Wenn Drogos dabei war, waren es halt vier, die da Regie führten auch. Es war ein anderer Teamgeist damals.
Meine Damen und Herren, aufgrund von Unstimmigkeiten, die in letzter Minute zwischen der Direktion der Konzerthalle und dem Berufsverband des für die elektrothermoakustische Instandhaltung und für die Sicherheit der Örtlichkeiten zuständigen Personals aufgetreten sind, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass das für heute Abend vorgesehene Konzert abgesetzt werden musste.
Zwischen 1968 und 1982 schreibt Georges Perec 5 Hörspiele für den Saarländischen Rundfunk, die im Kollektiv mit seinem Übersetzer Eugen Hemlé und häufig gemeinsam mit dem Komponisten Philippe Trogoz inszeniert werden. Perec hat eine Ausdrucksform gefunden, die perfekt zu seinem Schreiben passt und die ihm einen Teil seines Auskommens sichert.
Lieber Eugen, entschuldige bitte, dass ich Sonntagabend nicht angerufen habe, aber ich hatte wahnsinnig zu tun mit der halbkommerziellen Rundfunksendung für Radio Abidjan. Das wird eine nette Einnahmequelle für dieses Jahr. Es ist ganz lustig, aber nicht besonders experimentell. Was mein neues Hörspiel angeht, so bin ich ein bisschen in Verzug geraten. Zähl nicht vor Oktober darauf, because die Radiosendung nimmt mir Zeit weg. Und mein neuer Roman W. begeistert mich zurzeit. Hoffe, bald von dir zu hören. Grüße an alle, Georges.
Lieber Georges, hier eine kurze Zusammenfassung meiner Unterredung mit Klippert, dem Hörspielchef in Saarbrücken. Deine Idee gefällt ihm sehr gut. Er fragt, bis wann du liefern kannst. Je schneller, desto besser. Ich hoffe, ich höre bald von dir und deinem Manuskript. Herzlich, Eugen. Lieber Georges, dein Schweigen ist beunruhigend. Ich hoffe, es geht dir gut. Die Kerle von Radio Saarbrücken liegen mir dauernd in den Ohren und nerven mich mit Fragen zu deinem neuen Hörspiel, an dem du ja sicher gerade schreibst. Wir würden gern wissen, wann du fertig wirst, damit wir ein Studio reservieren können. Bis hoffentlich sehr bald. Eugen.
In den Briefen aus den 70er Jahren schlüpft Eugen Hemlé immer öfter in die Rolle eines gütigen, bisweilen strengen Vaters. Als Übersetzer legt er sich für Perec ins Zeug, kümmert sich eigenständig um Verlage, selbst für die englische Edition von Perecs Werken und übersetzt unentgeltlich unzählige Manuskriptseiten. Als Co-Hörspielautor treibt er den Freund zu immer neuen Produktionen und bürgt für ihn beim Saarländischen Rundfunk.
Lieber Georges, du weißt, wie sehr wir dich mögen und genau deswegen warten wir immer ungeduldig auf Neuigkeiten. Zum Beispiel auf Neuigkeiten von deinem neuen Hörspiel, das Klippert gerne Stuttgart und Baden-Baden zur Koproduktion anbieten würde, was er übrigens schon getan hat.
Und Hemlé gibt Perec Schützenhilfe in seinem Kampf mit den deutschen Behörden, wenn es um die finanzielle Abwicklung von Rundfunksendungen und um Verhandlungen mit Verlagen geht.
Lieber Eugen, ich schnalle wieder mal gar nichts von dem hier beigefügten Wisch. Könntest du an meiner Stadt antworten und meine Unterschrift fälschen, wenn nötig? Liebe Grüße an alle, Georges. Lieber Eugen, habe hier so komische Schriebe vom Rias bekommen. Verstehe kein Wort.
Lieber Georges, ich habe die gleichen Schriebe bekommen und habe sie nicht einmal gelesen. Mir wurscht. Diese Amis sind doch noch bürokratischer als die Deutschen. Obwohl, die haben sicher deutsche Wurzeln. Wie du weißt, ist der Rias ein amerikanischer Sender.
Manchmal schreibt Perec entmutigt an seinen Übersetzerfreund, sucht Trost und Rat.
Lieber Eugen, meine Projekte kommen nur langsam voran. Der Text ohne E hat mich irgendwie geschafft und ich sammle wieder Kräfte.
Nur Mut, mein Lieber, nur Mut. Was du momentan durchmachst, ist nur ein kurzer Augenblick der Ermattung, der vorübergehen wird.
Dann wieder richtet sich Perec an Hemlé und seine Frau Margret wie ein Sohn, der die Anerkennung seiner Eltern sucht.
Lieber Eugen, liebe Margret, man kann wirklich sagen, dass ich wie ein Engel arbeite. Ich habe einen kurzen Roman fertiggestellt, 94 Seiten, und einzig den Vokal E verwendet. Ich habe aber viel geschummelt. Liebe Grüße, Georges.
De Wedergänger. Ein Text, der 2003 in der Übertragung von Peter Ronge auf Deutsch erscheint, ist einer der wenigen Texte von Perec, die nicht Eugen Hemlé übersetzt hat. Warum, fragt sich Ronge in seinem Nachwort, ohne eine Antwort zu finden. Fest steht aber, dass sich Ronge von Hemlés Übersetzungen inspirieren ließ und dass er, genau wie Georges Perec, eine Menge geschummelt hat, um De Wedergänger ins Deutsche zu übertragen.
Verschreckten Lehmann ähnelnd bewegen 6 gelbe Mercedes-Benz, deren Fenster gegensehende Menschen verhängt scheinen, eher gemessen gelbes Blech gen Weston Street, schwenken später der Temple Street, ferner jenen engen Wegen entgegen, nächst deren Erlen nebst Ebereschen beständen, Exeters mächt'ge Feste steht. bewegte Menschenmengen bedrängen der Thermen Eingänge. Welche Rätsel verbergen eben derselben Thermen verklebte Fenster? Lieber Eugen, vielen Dank für die anderen Exemplare der Maschine. Ich bin wirklich fast geplatzt vor Stolz wegen des Artikels von diesem Engländer. Das ist ein bisschen kindisch, ich weiß, aber ich bin fast geplatzt. Wow! Liebe Grüße, Georges.
Vom anfänglichen Misstrauen ist nichts mehr übrig. Helmle fährt häufig nach Paris, verkehrt bei der Oulipo und lernt den Pariser Maler Pierre Getzler kennen, der im Saarland ausstellen wird. Perec ist gern gesehener Gast im saarländischen Sulzbach, wo er mit dem Autor Ludwig Harrich zusammentrifft und lange Abende mit Eugen und Margret Helmle diskutiert. Der briefliche Austausch dreht sich zunehmend auch um Privates.
Avenue de Ségur, Nummer 85, 75015 Paris, 5. Juli 1972. Lieber Eugen, hier meine neue Adresse und meine Telefonnummer. Ich habe ziemlich viel gebastelt, gestrichen, Elektroleitungen verlegt, Mauern hochgezogen und so weiter. Aber jetzt bin ich endlich eingerichtet und fühle mich recht wohl in meinem neuen Zuhause. Irgendwie hat dieses Jahr ziemlich katastrophal angefangen, aber jetzt geht es langsam besser und ich mache mich mit Freude wieder an die Arbeit. Pass auf dich auf und arbeite. Ich umarme euch, Margret und dich. George.
Lieber George, vielen Dank für deinen letzten Brief. Ich habe auch viel gebastelt. Genau genommen bastle ich immer noch. In 8 oder 10 Tagen ist mein Schwimmbad fertig, hoffentlich. Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Wohnung. Ich hoffe, ich werde sie dieses Jahr noch zu sehen bekommen. Viele Grüße von Margret und mir, Eugen.
Doch die Literatur verlieren die beiden nie aus den Augen. Sie ist Gegenstand fast jeden Austauschs.
Lieber Eugen, habe lange nichts von dir gehört. Hier ein paar meiner jüngsten Arbeiten. Ich habe gerade einen 40-minütigen Film fertiggestellt. Er heißt Les Lieux d'une Fugue. Ich hoffe, dass er in Deutschland verkauft wird. Ich habe mich an einen riesigen Roman in Form eines Puzzles gemacht. Er heißt La Vie, Mode d'Emploi. W. wurde von einem ostdeutschen Verleger angenommen, was mich sehr gefreut hat. Weniger, dass nicht du es sein wirst, der das Buch übersetzen wird. Lass mich wissen, wann du nach Paris kommst. Liebe Grüße auch an Margret. Georges.
Lieber Georges, du bist wirklich viel arbeitsamer als ich zurzeit. Ich fange gerade erst an, mich von der Überanstrengung durch die handwerklichen Arbeiten an meinem Schwimmbad zu erholen, das mir der Arzt übrigens gerade verboten hat, weil er mit meinem Gesundheitszustand gar nicht einverstanden ist. Hast du an die Erklärungen zu deinem Hörspiel »Der Kartoffelkessel« gedacht? Bis bald dann, in Paris oder hier, und vergiss die Badehose nicht. Liebe Grüße auch von Margret, Eugen.
Manchmal schreiben sich Georges Perec und Eugen Helmle monatelang nicht. Möglicherweise sind aber auch Briefe verloren gegangen. Manchmal schreiben sie sich jede Woche, immer im Rhythmus von Helmles Übersetzungen oder gemeinsamen Hörspielproduktionen.
Lieber Eugen, bravo für W. Vielen Dank für die 3 Wiederholungen des Hörspiels. Ich breche heute Abend nach Australien auf. Ziemlich viel Arbeit in Sicht. Ende Oktober bin ich zurück. Liebe Grüße auch an Margret. Georges.
Nach W. oder die Kindheitserinnerung, einem autobiografischen Roman, in dem Georges Perec sich mit dem Totalitarismus und seinen eigenen lückenhaften Kindheitserinnerungen auseinandersetzt, erscheint 1978 jener Roman, der heute als sein Hauptwerk gilt und der noch im gleichen Jahr mit dem Prix Médicis ausgezeichnet wird. Nach dem Erfolg dieses Romans hat Georges Perec seinen Brotjob als wissenschaftlicher Dokumentarist an den Nagel gehängt und widmet sich fortan ganz dem Schreiben. Ihm bleiben noch 4 Jahre. 1982 erscheint das fast 900 Seiten starke Werk Das Leben, Gebrauchsanweisung, in Helmles Übersetzung. Es stellt in puzzelartiger Anordnung die Bewohner eines Hauses in Paris vor. In 99 Kapiteln durchmisst Perec schreibend 99 Räume. Hauptperson der Geschichte ist der englische Milliardär Bartlebus, der sein Leben damit zubringt, Aquarelle von verschiedenen Seehäfen der Welt zu malen, diese zu Puzzles verarbeiten zu lassen und sie, sobald er sie wieder zusammengesetzt hat, in den Häfen ins Meerwasser zu tauchen, in denen sie entstanden sind.
Es ist der 23. Juni 1975 und es wird 8 Uhr abends sein. Vor seinem Puzzle sitzend ist Bartlebus gerade gestorben. Auf dem Tischtuch zeichnet irgendwo im Dämmerhimmel des 439. Puzzles das schwarze Loch des einzigen Einzelteils, das noch nicht eingefügt ist, die fast vollkommene Silhouette eines X. Doch das Einzelteil, das der Tote in den Fingern hält, hat in seiner Ironie, schon lange vorhersehbar, die Form eines W.
W ist auch der Titel von Perecs Autobiografie. W, wie es im Französischen heißt, doppeltes V. Wobei eine Seite des Doppels bei Perec immer fehlen wird, die Geschichte seiner Eltern. Es ist Lili, die ein fehlendes Puzzleteil im Leben ihres Cousins ergänzt, in einer kleinen Anekdote aus der Kindheit des Autors.
Moi, par exemple, je lui ai arrangé sa petite chambre pour que ce soit comme celle d'un bateau.
Als er damals zu uns zog, sollte er ein ganz kleines Zimmerchen bekommen. Ich habe das Zimmerchen ein bisschen dekoriert, damit es so aussieht wie auf einem Schiff. Ich habe Taue um ein dickes Rohr gewunden, kleine Fahnen aufgehängt. Und meine Schwester hat ein Portulan für ihn gekauft, eine große Wandkarte, auf der alle Seehäfen verzeichnet sind. Der Portulan war eines der wenigen Dinge, die ihn immer begleitet haben, von seinem Kinderzimmer bis in seine letzte Wohnung. Es war eine Konstante in seinem Leben. Zuletzt hing er links von seinem Schreibtisch.
Diese Karte, die Inhalt des allerersten Briefs war, den Hemley an Perec schrieb, ist auch eine Konstante in Perecs Werken. Immer wieder taucht sie auf. In den Dingen, in das Leben, Gebrauchsanweisung. Immer wieder spielt auch das Meer eine Rolle. Das auslöschende Salzwasser der Seehäfen, in die Bartlebus seine Aquarelle taucht. Auch der Übersetzer aus Sulzbach war eine Konstante im Leben Perecs. Bis zuletzt. Der Briefwechsel zwischen Georges Perec und Eugen Hemley endet fast genauso, wie er begonnen hat. Mit einem ausführlichen Fragebogen zu kuriosen Vokabeln. Wären da nicht der vertraute, selbstverständliche Ton, die schelmischen Anmerkungen, man könnte meinen, dass sich die Brieffreundschaft in 16 Jahren fast nicht verändert hat.
Sulzbach, 15. Dezember 1980. Lieber Georges, ich wollte dich letztes Wochenende in Paris besuchen, aber leider warst du nicht zu Hause. Hier in aller Schnelle die folgenden Fragen. Seite 378, Wachenheimer Obernest. Gibt's diese Weinsorte überhaupt? Außerdem ist der Wachenheimer kein Rheinwein, sondern ein Pfälzerwein. Na, was ist? Korrigieren wir? Seite 432, Couleur Parme. Ich hoffe, ich werde Ende der Woche mit meiner Übersetzung fertig. Welche Erleichterung. Ich habe fast ein Jahr gebraucht. Ich warte auf deine Antwort. Liebe Grüße, auch von Margret, Eugen.
Il a fait un grand voyage en Australie en 81.
1981 hat er eine lange Reise nach Australien gemacht. Danach ist er durch Europa gereist. Aus Italien schrieb er mir eine Postkarte mit einem Wortspiel. Viele Grüße aus Torino, ich bräuchte einen HNO. Er dachte, er hätte die Grippe. Dann wurde der Krebs diagnostiziert. Wir dachten, er hätte noch 6 Monate. Aber dann ging das so schnell.
Der letzte erhaltene Brief von Georges Perec an Eugen Hemley ist auf den 17. Dezember 1980 datiert.
Lieber Eugen, Wachenheimer Obernest ist ein Zitat. Du musst unbedingt im Inhaltsverzeichnis korrigieren, wenn es ein Wein aus der Pfalz und nicht aus dem Rheinland ist. Couleur Parme, irgendwo zwischen Violett, Malvenfarben und Lila. Herzlichen Glückwunsch für diese Übersetzung, die sicherlich kein Zuckerschlecken war. Liebe Grüße, Georges.
Seinen letzten Brief an Georges Perec schreibt Eugen Hemley aus der Calle Sancho Panza in Malaga, wo er Ende Januar 1982 ein paar Wochen mit Margret verbringt.
Lieber Georges, seit einer Woche sind wir nun in Spanien, wo es recht mild ist. Wir frühstücken draußen in einem Innenhof, den die Spanier Patio nennen. Ich arbeite an der Korrektur des Lebens und eigentlich wollte ich die Übersetzung von W oder die Kindheitserinnerung durchgehen, als mir auffiel, dass ich das Original zu Hause vergessen habe. Was tun? Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir ein Exemplar schicken könntest. Das Zimmer, von dem ich dir erzählt habe, ist immer noch frei, aber nicht dafür gemacht, darin zu arbeiten. Liebe Grüße von Eugen und Margrit. PS, hier gibt es ganz viele Perets.
Doch Georges Perec antwortet nicht mehr.
Georges ist an meinem Geburtstag gestorben, am 3. März 1982. Komischerweise glaube ich, dass er das extra gemacht hat. Nicht um mich zu ärgern, sondern um mir zu sagen, erinnere dich.
Eugen Hemley überlebt Georges Perec um 18 Jahre. Er, der immer gesund und nach einer eisernen Disziplin gelebt hat, stirbt im Winter 2000 an einem Herzinfarkt auf seinem Sportgerät neben seinem geliebten Schwimmbad. Die Zigaretten wurden Georges Perec zum Verhängnis. Seinen deutschen Freund und Übersetzer hat vielleicht der Sportfanatismus das Leben gekostet. Eine Sucht haben die beiden geteilt. Die Sehnsucht nach der Literatur, dem Schreiben, dem Finden und Erfinden von Wörtern. Dem Erschaffen einer neuen, manchmal gemeinsamen Sprache jenseits der deutschen oder französischen Literatur.
Und vergiss die Badehose nicht. Über die Korrespondenz zwischen Georges Perec und Eugen Hemley 1966 bis 1982. Feature von Tilla Fuchs. Es sprachen Georges Perec,
Gunter Krämer,
Eugen Hemley,
Michael Hanke,
Ella Bienenfeld und Paulette Perec,
Petra Lamy
und Safia Al-Baghdadi. Ton und Technik Helga Ruben. Redaktion Ralf Schock. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks 2012.